Guten Morgen. Beim Videoclip über das Jungscharlager habe ich mir gedacht, ach, ich möchte dahin. Und ich habe an das Gedicht von Lothar Zenetti über Ostern denken müssen. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Ostern und einem Western? Ich war im Kino, Blut überströmt, fertig gemacht, fiel einer um, als letzter von allen. Das war ein Western. Ich war in der Kirche, Blut überströmt, fertig gemacht, stand einer auf, als erster von allen. Das war ein Ostern. Zu Ostern feiern wir Jesus, unseren Held. Das haben wir letzte Woche gemacht, das machen wir jeden Sonntag. Wir feiern Jesus als den Herrn, der dem Tod sehenden Auges entgegengetreten ist, der sich vom Tod auffressen lassen hat, zerreißen lassen hat, zerfetzen lassen hat und doch dabei selbst den Tod entwaffnet hat. Deswegen jubeln wir eben mit Paulus und rufen, verschlungen ist der Tod vom Sieg. Und wir sagen, Tod, wo ist jetzt dein Sieg? Tod, wo ist jetzt dein Stachel? Der Tod ist fertig gemacht worden von unserem Jesus. Zu Ostern feiern wir unseren Held, der blutüberströmt in den dunklen Schlund der Hölle hinabgesprungen ist, der sich durch nichts davon abhalten lässt, uns zu erlösen. Jesus hat die Folter, das Kreuz auf sich genommen, unbeirrbar. Und heute, zum Abschluss unserer Predigtreihe über Frucht bringen, schauen wir uns eine Geschichte an, in der Jesus nicht das Opfer von Gewalt ist, sondern im Gegenteil. Es ist das einzige Mal, in dem er selbst so eine Art Gewalt zeigt, selber ein bisschen handgreiflich wird. Aber es ist derselbe Jesus, der gleiche Jesus, mit derselben Kraft und mit derselben Entschlossenheit und Unerbittlichkeit setzt er da ein Zeichen. Er löst einen Skandal aus, einen Aufruhr. Und der Bericht, den können wir im Buch des Lebens lesen, das, von dem Heinz anscheinend vorhin gesprochen hat. Ich habe mir gedacht, das muss die Bibel sein. Uralte Weisheit, die unser Herz kennt. In diesem Buch lesen wir den Bericht darüber, was Jesus da getan hat. In Lukas Kapitel 19. Die Reise nach Jerusalem steht unmittelbar vor dem Ende. Jesus zieht unter lauten Jubelrufen in die Stadt ein. Und was passiert dann? Und als er in den Tempel ging, eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten, ihn umzubringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing an ihm an und hörte auf ihn. Vater im Himmel, wir loben dich für Jesus, unseren Herrn, unseren Held. Wir danken dir für dein Wort, das wir in unseren Händen halten, ja, das unser Herz offenlegt. Und wir bitten dich, dass du unser Leben in deine Hände nimmst und uns veränderst, sodass wir zu deiner Ehre leben. Amen. Als allererstes kommt in dieser Geschichte das Rausjagen. Aber wie passt dieser triumphale Einzug, den wir genau davor gelesen haben, vor zwei Wochen haben wir auch eine Predigt darüber gehört, wie passt dieser Einzug zur Tempelreinigung? Erinnert euch, in Vers 44 spricht Jesus von der Zeit der Heimsuchung. Heimsuchung, das bedeutet in der Bibel immer, dass Gott kommt zu seinem Volk. Und deswegen ist der Tempel das natürliche Ziel der Reise von Jesus nach Jerusalem. Der Tempel ist ja das Zentrum der jüdischen Religion, das Zentrum der Nation, das Zentrum des Glaubens, wo die Gegenwart Gottes ist. Hier kann man Gott begegnen. Im Tempel wird das Gesetz gelehrt und verehrt. Im Tempel werden die Opfer geopfert und die Feste gefeiert und die Steuern bezahlt an den Tempel. Der Tempel ist das Herz des Judentums. Deswegen geht Jesus schnurstracks in den Tempel rein. Der Hausherr besucht das Haus. Gott stattet dem Tempel einen unangemeldeten Überraschungsbesuch ab. Und was er dort vorfindet, das bringt ihn dazu, zur Peitsche zu greifen. Lukas berichtet das ganz knapp. Er sagt, als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben. Was im Tempel passiert, ist nämlich so schlimm, so furchtbar, dass Jesus handgreiflich wird. Alle vier Evangelien beschreiben diese Szene. Markus berichtet zum Beispiel, dass Jesus die Tische und die Stühle umwirft und dass er die Abkürzung für den Paketdienst durch den Tempel sperrt. Johannes erinnert sich daran und berichtet, dass Jesus selbst eine Peitsche aus Stricken zusammengedreht hat. Und diese Berichte, die zeigen uns ganz deutlich, dass Jesus nicht amok gelaufen ist. Es war ganz überlegt. Die Stricke hat er langsam und gewissenhaft zusammengedreht. Die Aktion war durchdacht, zielsicher und sie hat auch längere Zeit gedauert. Es war kein Wutanfall. Er hat nicht einfach die Beherrschung verloren, sondern im Gegenteil, ich finde es so toll. Wir sehen bei Jesus einen Mann, der es schafft, seine Kraft gezielt einzusetzen, so dass niemand zu Leid kommt. Er hat die Vogelkäfige eben nicht runtergeworfen, weil das hätte ja die Vögel verletzt. Und die Peitsche war nicht für die Geldwechsler gedacht, sondern für die Ochsen. Es war kein Wutanfall, sondern beherrscht und durchdacht. Jesus ist kein Macho, er geht nicht über Leichen. Aber er greift zur Peitsche. Es war anscheinend notwendig, so ein drastisches Zeichen zu setzen. Nur ein einziges Mal wird uns so etwas berichtet von ihm. Was hat ihn so aufgeregt? Nach dem Rausjagen kommt das Anklagen. Da erklärt Jesus seinen Anschlag. Diese Anklage entlarvt das System, das im Tempel geherrscht hat. Die Verkäufer waren notwendig. Wenn du als Pilger nach Jerusalem gegangen bist, dann hast du für die vorgeschriebenen Opfer Dinge einkaufen müssen. Tauben, Lämmer, Wein, Öl, Salz. Und du hast auch nicht mit irgendeinem Geld bezahlen können, schon gar nicht mit dem römischen Geld, wo draufgestanden ist, dass der Cäsar göttlich ist. Mit dem Geld hat man nicht bezahlen dürfen. Deswegen hat man Geldwechsler gebraucht. Also alle die Verkäufer und Wechsler waren schon notwendig. Aber es hat zwei große Probleme gegeben an der Stelle. Das erste ist, der Kommerz, dieser Handel, hat sich zu einem Krebsgeschwür ausgewachsen. Und Jesus entlarvt das mit einem längeren Zitat aus dem Propheten Jeremia. Er zitiert es, möchte es vorlesen. Gott sagt da zu seinem Volk, hunderte Jahre davor, er sagt, wie stehlen, morden, die Ehe brechen, falsch schwören, dem Baal, so eine altorientalische Gottheit, dem Baal, opfern und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt, und dabei kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind geborgen, um dann weiter alle jene Gräuel zu treiben. Ist denn in euren Augen dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden? Gut, dann betrachte ich es auch so, Spruch des Herrn. Geht doch zu meiner Stätte in Silo, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und schaut, was ich ihr angetan habe, wegen des Bösen, das mein Volk Israel verübt hat. Nun denn, ihr habt genau das Gleiche getan, Spruch des Herrn. Als ich immer wieder zu euch redete, habt ihr nicht gehört. Als ich euch rief, habt ihr nicht geantwortet. Deshalb werde ich mit dem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist und auf das ihr euch verlasst, und mit der Stätte, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, so verfahren, wie ich mit Silo verfuhr. Verstoßen werde ich euch von meinem Angesicht, wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verstoßen habe. Diese Worte zitiert Jesus. Ist das Wort, ihr habt eine Räuberhöhle aus dem gemacht. Und das meint er damit. In diesem Tempel in Jerusalem wird dem eigenen Gewinn nachgejagt. Er ist zu einer dunklen Räuberhöhle geworden. Und Gott wird diesem Treiben ein Ende machen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem: Der Tempel ist eben nicht dazu da, Gewinne zu machen oder Macht und Politik auszuspielen, sondern der Tempel ist dazu da, Gott zu begegnen. Jesus erinnert alle daran mit einem anderen Zitat aus dem Propheten Jesaja. Er erinnert sie daran, dass Jesaja gesagt hat: Mein Haus, spricht der Herr, wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Und die Händler im Tempel, die verstopfen ausgerechnet den Teil des Tempels, in dem Menschen aus allen Völkern dem lebendigen Gott begegnen sollten. Wo Menschen aus allen Ländern, aus allen Gegenden Gott begegnen sollten, ihn anbeten, ihn loben, ihm opfern, mit ihm reden. Das korrupte System im Tempel verhindert, dass Menschen aus allen Völkern zu Gott kommen, Gott begegnen, Vergebung erfahren. Der Tempel sollte sein ein Bethaus für alle Menschen. Und der Tempel wurde zu einer Räuberhöhle. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum Jesus so ein drastisches Zeichen gesetzt hat. Warum er so handelt und die Verkäufer verjagt. Es geht nämlich um das Zentrale im Leben, um die Beziehung zwischen einem Menschen und Gott. Es geht darum, dass der Zugang zu Gott für alle verstopft wird. Menschen sind dazu geschaffen, Gott zu loben, ihn zu kennen, ihn zu genießen, ihn zu lieben. Und das wird verstopft von den Händlern. Es wird verdeckt, das Lob Gottes wird verdeckt von den Dingen im Tempel, von dem Handel und der Geschäftemacherei. Es werden Strukturen und Programme und Gebäude angebetet. Und das alles muss ausgetrieben werden. Jesus ruft zurück zu Gott. So lautet seine Anklage. Und nach dem Rausjagen und dem Anklagen kommt das Fruchttragen. Für eine ganz kurze Zeit wird der Tempel gereinigt und in seine ursprüngliche Funktion wieder eingesetzt. Es passiert wieder das, wozu er da ist. Wir lesen da in Vers 47: Und er lehrte täglich im Tempel. Jesus lehrt im Tempel. Der Sohn Gottes bringt das Wort Gottes zum Volk Gottes. So baut er den Tempel wieder auf. So bringt er die Leute dazu, dass wieder Frucht entsteht. Und es ist ganz wichtig für mich, dass das passiert. Der Tempel wird nicht nur einfach sauber gemacht, sondern er wird mit etwas Neuem und Besserem gefüllt. Gott baut seinen Tempel auf durch sein Wort. Und die ursprüngliche Begegnung, für was der Tempel ursprünglich gedacht ist, findet statt. Der Sohn Gottes bringt das Wort Gottes zum Volk Gottes. Natürlich ist es kein klinisch reiner Universitätsbetrieb, den Jesus da aufbaut. Wenn Jesus den Tempel reinigt und mit Gottes Wort erfüllt, dann sprudelt Gottes Lebendigkeit über. Bei Matthäus sehen wir das so deutlich. Matthäus spricht davon, dass der Tempel voller Leben war in der Zeit. Wunder sind passiert. Kleine Kinder sind herumgerannt und haben laut geschrien: Hosanna, dem Sohn Davids. Das hat die Priester erst recht aufgeregt, natürlich. Da geht's rund, wenn Jesus den Tempel mit seiner göttlichen Lebendigkeit neu füllt. Da wächst neue Frucht. Und zwei Früchte wachsen da ganz explizit, werden in unserem Text ausdrücklich angesprochen. Die zeigen, was in den Menschen drinnen steckt. Das kommt bei ihnen heraus. Sie zeigen die zwei möglichen Reaktionen auf diese Tempelreinigung. Das erste ist Totschlagen. Jesus soll umgebracht werden. Er lehrte täglich im Tempel, aber die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. Die Leiter, also die dem Volk die Schrift bringen sollen, die sie mit Gott versöhnen sollen durch die Opfer, die sie leiten als in allen politischen Sachen, diese Leiter wollen Jesus loswerden, weil Jesus sie entmachtet hat im Tempel. Ihre Fälle schwimmen davon. Jesus wollen sie tot sehen deswegen. Jesus war immer eine tödliche Gefahr für alles, was Menschen von Gott fernhaltet. Und es ist egal, ob das sichtbare Dinge sind wie Geld oder Kühe oder Tauben oder ob das unsichtbare Dinge sind wie Ansehen, Einfluss und Kontrolle. Wenn solche Dinge wichtiger sind als die Begegnung mit dem lebendigen Gott, der muss versuchen, Jesus loszuwerden. Das ist die erste Frucht, die wir da sehen, was aus dem Herz rauskommt. Die zweite ist Acht haben. Der Plan der Hohepriester gelingt nicht und der Schriftgelehrten und der politischen Leiter. Er gelingt nicht. Sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. Er wird angehört. Jesus ist zu beliebt noch. Die Leute hängen an seinen Lippen, auch wenn es bei einigen sicher nur ein oberflächliches Zuhören war. Ein kurzes Aufflackern ohne Wurzeln. Aber das sind immer die zwei möglichen Reaktionen darauf, wenn Jesus kommt, den Tempel reinigt und das Wort Gottes bringt. Entweder man will das alles loswerden oder man ist interessiert nach mehr. Jesus ist anziehend und abstoßend zugleich. Abstoßend für die Herren der Erde und anziehend für das Volk. So erzählt uns Lukas diese Geschichte. Und jetzt frage ich mich natürlich, was bedeutet das? Was kann man heute von dem lernen und mitnehmen? Es gibt ja keinen Tempel in Jerusalem mehr. Was ist der Tempel Gottes heute? Paulus schreibt an die Korinther, die Christen in Korinth, und er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Die Gemeinde Gottes und jeder Einzelne wird im Neuen Testament Tempel genannt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du ein Teil vom Tempel und du bist selbst auch ein Tempel. Ich kann sehr ein Buch empfehlen, das ein Theologe namens John White geschrieben hat. Darin geht es um Materialismus in der Kirche des 20. Jahrhunderts und das Buch heißt Die goldene Kuh. Er sagt, es ist kein Kalb, um das getanzt wird, sondern schon eine ausgewachsene Kuh. Und er stellt diese Frage in seinem Buch. Wenn Jesus mit der Peitsche in der Hand aus den Seiten des Evangeliums uns entgegentreten würde, wie würde es uns da ergehen? Was findet Jesus in deinem Herzen? Was findet er, wenn er im Zentrum von deinem Leben nachschaut? In deinem Herz. Wo suchst du Erfüllung zum Beispiel? Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Er sagt auch, von dem das Herz voll ist, von dem geht der Mund über. Über was redest du meistens? Was ist dir wichtig? Was ist in deinem Herz drinnen? Was für Früchte wachsen da draus? Gibt es Dinge, die Gott ersetzen in deinem Herzen? Es kann passieren, dass einem andere Dinge wichtiger werden. Geld, Macht, Ansehen, schicke Klamotten, Häuser oder ein Haus, vielleicht auch oft, die Arbeitsstelle, Gesundheit. Diese Dinge können auch unseren Tempel verstopfen. Wenn sowas dich von Jesus fernhaltet, dann kann er eingreifen und seinen Tempel sauber machen. Was findet Jesus in jedem von uns persönlich? Und was findet Jesus in unserer Gemeinde? Man, warum bist du heute hier? Bist du hier, um gesehen zu werden und zu sehen? Oder bist du hier, um dem lebendigen Gott zu begegnen? Was lenkt dich ab vom Gebet in der Gemeinde? Oder wie lenkst du andere ab vom Gebet? Von dieser Begegnung mit Gott? Ist unsere Gemeinde überhaupt ein Ort, wo Menschen aus allen Ländern und Religionen Gott begegnen können? Kann die Welt in unserer Mitte Gott begegnen? Oder ist für Menschen, die aus anderen Ländern und anderen Religionen kommen, überhaupt kein Platz da bei uns? Ist alles voll mit Programmen und Terminkalendern? Verstopft von den Sorgen des Alltags, von dem betrügerischen Reichtum, wie es Jesus sagt. So verstopft, dass kein Platz ist für die Begegnung mit Gott. Oder ist unsere Gemeinde ein Ort, wo Menschen dazukommen können und diesem lebendigen Gott begegnen? Wenn Jesus mit der Peitsche in der Hand uns aus den Seiten des Evangeliums entgegentreten würde, wie würde es uns da ergehen? Ich glaube, dass Jesus uns reinigen möchte. Jeden von uns persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Aber für mich ist es als erstes mal keine angenehme Vorstellung. Deswegen frage ich mich als erstes, müssen wir da Angst haben vor diesem Jesus? Jesus ist energisch, aber ist kein Revolverheld. Vor 2 Wochen zu Palmsonntag haben wir uns ja daran erinnert. Und wir haben gesehen, Jesus ist auf einem Esel geritten. Nicht auf einem strahlenden Kriegsross, sondern auf einem Eselsfohlen. Gott überrumpelt uns nicht. Und mitten in diesem Jubel und Trubel der Jünger beim Einzug fängt Jesus an zu weinen. Er weint über die Stadt, die nicht und nicht erkennt, wer den Frieden bringt und die deswegen im Krieg untergehen wird. Gott weint. Jesus, der Mann mit der Peitsche in der Hand, ist auch der König, der auf einem Eselsfohlen reitet und der Gott, der weint. Wir müssen keine Angst vor ihm haben. Aber es könnte sein, dass wir uns ändern müssen. Es kann sein, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die dich abhalten, das zu tun, wofür Gott dich geschaffen hat. Ihn zu kennen, ihn zu genießen, ihn zu lieben. Ihm Ehre zu machen. Ich merke das oft, dass es solche Dinge gibt. Es gibt Dinge, es gibt Zeiten, es gibt Sachen, es gibt Aktivitäten, es gibt Entscheidungen, die füllen mich total aus. Die nehmen überhand, das ist nicht gut. Vielleicht ist es bei dir ähnlich. Ich merke, dass es solche Dinge gibt in meinem Leben und ich bitte Jesus darum, dass er sie mir zeigt und mir hilft, sie rauszujagen. Ich bitte ihn, dass er mich dann mit seinem Wort, mit seinem Geist, mit seiner göttlichen Lebendigkeit erfüllt. Vielleicht müssen wir uns ändern. Wie funktioniert das überhaupt? Was ist dieser Zusammenhang zwischen Tempelreinigung und Ostern? Wie kann es sein, dass Jesus einerseits da mit der Peitsche in der Hand den Tempel reinigt und andererseits eine Woche später wie ein Lamm zur Schlachtbank sich führen lässt? Jesus hat am Kreuz die wahre Tempelreinigung vollbracht. Alle unsere egoistischen Taten, unsere Gier, unsere Bequemlichkeit, unsere Sucht nach Dingen, oder Substanzen oder Sucht nach Erholung, alle diese Dinge, die Angst, alles, was uns von Gott trennt, das hat er mit aufs Kreuz genommen und es ist dort mit ihm gestorben. Deswegen kann er uns jetzt auch reinigen, kann uns aufbauen, kann machen, dass in uns Frucht wächst. Es gibt Dinge, die uns versklaven, und die wir selber nicht mehr loswerden. Und da muss einer kommen und sie wegnehmen. Das beste Bild dafür, das ich aus der Literatur kenne, ist der Herr der Ringe. Ich hoffe, ihr kennt alle den Film oder das Buch. Im Herr der Ringe, das ist so eine Art Märchen, gibt es ein Ding, ein böses Ding, das alle belügt, betrügt, das Macht verheißt und das man loswerden muss. Und das ist das große Abenteuer. Wie werden wir das Ding los? Erinnert euch, wie das passiert. Am Schluss versagt der Held. Er schafft es einfach nicht. Das Ding hat ihn ganz in seiner Hand. Er kann dieses Ding nicht vernichten. Und er sagt, ich werde es niemals tun, es ist mein Schatz. Das ist das, was in seinem Herz sein Schatz ist. Und dann passiert es mehr oder weniger durch Zufall, dass das Ding doch noch zerstört wird. Durch Gnade von außen. Und genauso geht es uns auch. Die Dinge, die unser Herz füllen und uns fernhalten von Gott, die wir nicht und nicht loswerden. Da brauchen wir auch jemanden, der von außen kommt und das uns wegnimmt, uns befreit, uns sauber macht vor dem. So funktioniert das. Und das kann Jesus, nur er kann das, weil er am Kreuz die Sachen besiegt hat und umgebracht hat. Es gibt zwei mögliche Reaktionen auf das, was ich heute gesagt habe. Entweder du denkst dir sowas in die Richtung von, lass mich in Ruhe mit dem. Und du lehnst Jesus ab. Du hast zwar keine Ruhe, denn diese Dinge, die dein Herz füllen, die versklaven, die betrügen, die helfen da letztlich nicht. Du hast keine Ruhe, aber du willst halt, dass das normale Treiben nicht gestört wird von diesem Jesus. Das ist eine mögliche Reaktion. Oder du sagst so etwas in die Richtung von, ich will mehr wissen. Ich persönlich merke es bei mir, dass ich zwischen den zwei Polen hin und her schwanke. Aber grundsätzlich denke ich mir, ich habe irgendwie Angst. Was ist eigentlich alles in meinem Herz drinnen? Was ist da alles, was mich von Gott fernhaltet? Noch drin. Wie wird es? Aber grundsätzlich möchte ich diesem Jesus nachfolgen und ihm vertrauen. Diesem König, der von einem Eselsfohlen reitet und einem Gott, der weint. Ich will mehr von Jesus wissen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht möchtest du auch mehr von ihm wissen. Vielleicht kennst du ihn noch gar nicht gut und denkst dir, ich möchte ihn besser kennenlernen. In diesen jahrhundertenalten Schriften, die uns offenbart worden sind, kann man ihn kennenlernen. Und in unserer Gemeinde gibt es einen Kurs dazu, der heißt Christsein entdecken. Der fängt am 18. April an, das ist der Mittwoch, dieser Mittwoch. Wenn dich das interessiert, dann komm nachher zu mir und melde dich dafür an. Wir treffen uns an 7 Abenden und lesen miteinander das Markus-Evangelium, einer der kürzesten Berichte über das Leben von Jesus. So könntest du Jesus besser kennenlernen. Vielleicht denkst du dir auch, ich will mich von ihm verändern lassen. Dann triff heute eine Entscheidung und rede mit Jesus darüber. Vielleicht möchtest du, dass er heute zum ersten Mal in dein Herz hineinkommt und das sauber macht. Wenn du dir denkst, dass das heute zum ersten Mal notwendig ist und wenn du das wissen möchtest, wie das geht, dann habe ich für dich so ein kleines grünes Heft. Das heißt Jesus und es beschreibt ganz knapp und kurz, wer Jesus ist, was er getan hat und wie man ihm sein Herz aufmacht und ihn reinlässt, damit er es reinigt. Wenn dich das interessiert, dann schenke ich dir hinterher so ein Heft. Oder vielleicht ist Jesus schon lange in deinen Tempel eingetreten und die Reinigung hat schon angefangen, schon vor vielen Jahren vielleicht. Vielleicht denkst du dir trotzdem, ich will mich weiter verändern lassen. Triff heute auch eine Entscheidung und rede mit Jesus darüber. Kannst nach dem Gottesdienst mit jemandem aus der Gemeinde drüber reden. Oder du kannst auch zu mir kommen und wir reden drüber. Oder wir reden nicht drüber und ich bete einfach nur für dich. Aber lass die Gelegenheit nicht vorübergehen. Jesus wird dir eines Tages begegnen, so oder so. Entweder heute als König auf dem Esel als der Gott, der weint. Der Mann, der reinigt. Entweder heute so oder eines Tages, wenn es zu spät ist, als Richter. Entscheide dich heute, was dir lieber ist.